Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judy Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und heute hört ihr eine Bonusfolge während der Sommerpause. Und diese Bonusfolge ist eine Buchpräsentation von mir, die Anfang Juli in der queerfeministischen Buchhandlung O-Books stattgefunden hat, wo ich meinen neuen Essay Grenzen der Gewalt, wie Außengrenzen ins Innere wirken, vorgestellt habe. Und diesen Live-Mitschnitt aus der Buchpräsentation, den bekommt ihr jetzt zu hören. Und vorab noch eine Ankündigung, wir sind dann ab September wieder mit neuen Folgen von Aufnahme bereit für euch da. Es wird einige Änderungen geben. Wir möchten die Qualität erhöhen, die Quantität ein wenig reduzieren. Wir haben uns sehr viele hochkarätige Gäste überlegt, von denen auch schon einige zugesagt haben. Insofern mit diesem kleinen Teaser möchte ich euch in die Sommerpause entlassen und wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Zuhören von der Buchpräsentation Grenzen der Gewalt. Tschüss und Baba.
Du beginnst deinen Essay, dein Buch mit einer Zahl, nämlich 52.760. Was hat es mit dieser Zahl auf sich und warum bist du damit gestartet in dieses Buch? Magst du dazu was sagen?
Ja, zuerst mal vielen Dank für diese schönen mehrfachen Einleitungen und vor allem danke an euch und Sie alle, dass ihr an so einem schönen, warmen Sommertag gekommen seid und euch doch auch diesem vielleicht nicht so schönen Thema aussetzt. Ich glaube, das ist wichtig, dass gerade auch wir hier im schönen und sehr sicheren Österreich auch an das dorthin blicken, was an den Grenzen passiert. Und genau das versuche ich auch mit meinem Essay zu tun. Ja, die Zahl, mit der ich diesen Essay beginne, das ist die Zahl der Personen, die seit dem Jahr 1993 auf dem Weg nach Europa bzw. in Europa zu Tode gekommen sind, weil sie hier Schutz und Freiheit gesucht haben. Das ist die Zahl der Grenztoten Europas. Und das ist eine Zahl, für die wir, würde ich sagen, zumindest indirekt mitverantwortlich sind. Ich skizziere in meinem Buch auch die unterschiedlichen Ebenen der Verantwortung, ob das unser aller europäisches Steuergeld ist, das dieses Grenzregime, das auch tödlich sein kann, aufrechterhält, oder ob es die Form der Politik ist, die betrieben wird, oder auch einfach das Wegschauen, das Ignorieren, auch das Nichterinnern dieser Grenztoten. Viele von ihnen übrigens werden zwar als Leichen gefunden, aber nie identifiziert. Also es gibt mittlerweile viele Initiativen, die sich Friedhöfe oder Gedenkorte der Namenlosen nennen. Das gab es vor einigen Dekaden vor allem im Kriegskontext in Europa. Mittlerweile sind es vor allem die Flüchtlingstoten, die zu unidentifizierten, nämlich auf Dauer unidentifizierten Toten geworden sind. Und ich habe leider ein sehr trauriges Update. Diese Zahl, mit der ich beginne, ist mittlerweile schon veraltet. Sie wurde tatsächlich von einer ehrenamtlichen Initiative, die die Grenztote in einer Excel-Liste einträgt und versucht zu dokumentieren, mittlerweile nach oben korrigiert. Am Weltflüchtlingstag, dem 20. Juni, vor einigen Tagen, wurde die neue Zahl veröffentlicht. Es sind mittlerweile über 60.000 Menschen, die seit dem Jahr 1993 zu Tode gekommen sind. Übrigens die Dunkelziffer, also all jene Menschen, die man nie findet, was vor allem im Mittelmeer natürlich sehr schwierig ist, die sind da gar nicht mit einberechnet. Das ist so, befürchte ich, leider der Rahmen, der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und ich habe aber versucht, den Blick bewusst auf die Aufnahmegesellschaft zu richten, also nicht auf Geflüchtete und was die Flucht, die Vertreibung, die Gewalt mit ihnen macht, sondern was diese Gewalt, sage ich jetzt bewusst, mit uns macht. Ich weiß schon, diese Binarität, wir und die, ist ein bisschen schwierig, aber for the sake of the argument war mir wichtig zu sagen und zu betonen, und das ist auch das große Argument in diesem Essay, die Gewalt, die bleibt nicht an den Grenzen, sondern sie greift ins Innere aus. Und das habe ich eben in den Interviews mit zahlreichen Ebenen und Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft, Flüchtlingshelfer, Seenotretter, Grenzpolizisten, Pathologen, Asylanwälte, immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen, wie diese Gewalt eben auch uns im Inneren der europäischen Grenzen betrifft.
Du zitierst schon relativ am Anfang Giorgio Agamben, also mit einem Begriff, der mich sehr, sehr lange jetzt verfolgt hat nach dem Lesen wieder, und zwar da zitierst du, er hat Flüchtlinge beschrieben als Mensch der Menschenrechte oder ein Flüchtling als Mensch der Menschenrechte. Was bedeutet das für dich, also gerade auch auf den vielen Ebenen, die du gerade schon angesprochen hast, wer Verantwortung trägt, wer keine Verantwortung trägt, was geht uns was an und was nicht, wer ist dieser Mensch der Menschenrechte eigentlich?
Ja, das Zitat, das fand ich sehr eindringlich und das musste ich auch einfach im Vorwort des Essays dann noch einmal bringen, obwohl ich, sage ich, schon auch jetzt mit Blick auf die Leserschaft in diesem Essay versucht habe, bewusst möglichst unwissenschaftlich zu schreiben. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Essay geworden. Ich gebe da auch viel Preis über mein eigenes Aufwachsen in einer Grenzregion, nämlich direkt an der ungarischen Grenze, aber auch meine vielfache, nicht nur Arbeit, sondern auch persönlichen Verstrickungen mit diesem Thema. Dennoch, Giorgio Agamben war ein wichtiger italienischer Philosoph, der mit Rückgriff auf Hannah Arendt argumentiert hat, das, was wir als Menschenrechte uns jetzt erarbeitet haben über die letzten Jahrzehnte, das kristallisiert sich eigentlich an dieser Figur des Flüchtlings. Also der Flüchtling ist der Mensch der Menschenrechte. Warum hat er das gemeint? Weil wir tatsächlich sehen, dass es an besonders marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft, und dazu zählen ja vor allem auch geflüchtete Menschen, dass es dort beginnt mit der Beschneidung, mit der Unterwanderung, mit dem Anknappern dieser eigentlich universal geltenden Menschenrechte. Ich glaube, da müssen wir nicht weit um uns blicken, um das auch in aktuellen Diskursen und Debatten wahrzunehmen, wenn nämlich mitunter auch PolitikerInnen der Mitte sich hinstellen und sagen, na ja, vielleicht sollten wir das mit der Genfer Flüchtlingskonvention noch einmal überdenken. Ist die Genfer Flüchtlingskonvention zeitgemäß? Brauchen wir die Europäische Menschenrechtskonvention noch und so weiter? Dann meinen diese Menschen in den meisten Fällen ja nicht uns. Wir brauchen die Europäische Menschenrechtskonvention schon. Unsere Rechte sollen ja weiter gelten. Sondern was gemeint ist, ist, soll denn das alles auch für die anderen, für die Ankommenden, für die, die jenseits der Grenzen gelten? Und das, glaube ich, ist aber der Dreh- und Angelpunkt, weil wir immer wieder sehen, man muss nicht weit in der Geschichte zurückgehen, dass die Beschneidung der Rechte von marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft, von Minderheiten, von Migranten, von Flüchtlingen eben, die eigentlich von jeher das Einfallstor gebildet haben für die sukzessive Beschneidung auch der Rechte von etablierteren Gruppen. Und ich nehme als Beispiel immer unser unmittelbares Nachbarland Ungarn, nicht nur, weil ich da selber geografisch sozusagen auch eine gewisse Nähe habe, sondern weil es wirklich sehr augenkundig ist. Wir können aber auch nach Polen blicken oder in andere Länder. Dort werden ja nicht nur die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten, sondern dort steht auch die Presse- und Medienfreiheit auf dem Spiel, die reproduktiven Rechte der Frauen, LGBTQI-Rechte, die Freiheit und Unabhängigkeit der Justiz und so weiter. Und das ist kein Zufall, dass auch und gerade im Asylbereich dort diese Erosion der Rechtsstaatlichkeit beginnt. Und deshalb schon allein, sage ich immer, aus aufgeklärtem Eigeninteresse, gar nicht aus humanitärem Interesse, kann man alles wegschieben. Aus aufgeklärtem Eigeninteresse, glaube ich, tun wir alle gut daran, auf die Grenzen zu blicken, auf das hinzublicken, was dort geschieht und auf die Rechte dieser marginalisierten Gruppen zu achten, weil das auch unsere Rechte sind. Im Grunde muss ich jetzt wieder doch auf unser gemeinsames Baby, das Fluchtparadox, zurückkommen. Menschenrechte kann man nicht für die einen abstellen und für die anderen weiter gelten lassen. Es geht immer um alle oder niemand. Und das ist, glaube ich, die wichtige Losung. Das ist ja auch die Krux an der Universalität der Menschenrechte. Und was aber da jetzt passiert mit diesen Menschenrechten, das habe ich eben versucht, auch in diesem Essay nachzuzeichnen.
Daran anschließend hätte ich eine Frage, wenn wir über Grenzen reden, was du hier in deinem Essay tust, dann ist so diese Erzählung, die man vor allem auch in der Politik jetzt immer bekommt, dass man muss Grenzen schützen und man muss das irgendwie alles, also dieses Wort schützen ist so ein eigenartiges in dem Zusammenhang, weil du jetzt gerade auch erwähnt hast, irgendwie, wenn man die Menschenrechte von einer Gruppe beschneidet, ist das immer das Einfallstor, um auch gleichzeitig dann oder im Nachgang auch für andere Gruppen Rechte zu beschneiden. Was ist denn dann eigentlich dieses Schützen von Grenzen? Also was soll denn eigentlich geschützt werden, wenn wir davon reden, wir müssen die Grenzen sicher machen und wir müssen das schützen? Was ist denn das tatsächlich, wovon wir da reden?
Also ganz interessant ist ja in diesem ganzen Grenzschutzdiskurs, dass wir ja nicht mehr über den Schutz von Menschen, sondern von Grenzen sprechen, nicht? Und beziehungsweise Grenzen schützen heißt ja eigentlich diejenigen schützen, die diesseits der Grenze stehen, innerhalb der Grenzen, aber nicht die Ankommenden. Und ich fand es deshalb auch sehr wichtig in meinem Buch, so ein bisschen, also es ist eigentlich, würde ich sagen, kein Argument, auch wenn mir das immer wieder unterstellt wird, für offene Grenzen oder für keine Grenzen oder auch für gar keine Form der Grenzkontrollen. Im Gegenteil, ich versuche da ein Konzept in die Debatte einzubringen, das ein bisschen von dieser Binarität offen, geschlossen, ja, nein, schwarz-weiß weggeht. Es geht nicht darum, Grenzen komplett zu schließen oder komplett zu öffnen, sondern, und ich lehne mich da an den französischen Philosophen Etienne Balibar an, der mal von der Demokratisierung von Grenzen gesprochen hat. Und das ist für mich so ein Gegenentwurf zu den Grenzen der Gewalt, und das ist ja doppeldeutig zu verstehen. Die Grenzen sind von Gewalt geprägt, aber auch, wie können wir der Gewalt Grenzen setzen? Und ich glaube, das geht, indem wir Grenzen demokratisieren. Wir haben derzeit ein System, und das ist natürlich auch aufgrund des Entstehens moderner Nationalstaaten, hat sich das so entwickelt, dass in der jetzigen Verfassung der Demokratie das Recht und damit auch die Rechte, wie sie Einreiseregime, Einreiseregelungen, Visaregime und so weiter gestalten, dass das natürlich vom jeweiligen Souverän, also vom jeweiligen Nationalvolk durch die repräsentative Demokratie bestimmt wird. Das heißt, nur jene innerhalb der Grenzen bestimmen über Einreiseregelungen und haben damit aber auch indirekt Auswirkungen auf jene, die außerhalb der Grenzen stehen. Die sind mindestens genauso von Einreiseregimes, Visaregimes, Grenzkontrollen etc. betroffen, mindestens genauso, aber haben keine Möglichkeit zur Mitbestimmung. Da gibt es viel politwissenschaftliche Literatur dazu, ob man das Demokratieparadox, Demokratielücke, wie auch immer nennt. Das ist eine Form des blinden Fleckes, würde ich sagen, dass nur jene Menschen, die Teil des Nationalstaates sind, auch über Gesetze bestimmen mit supranationaler Wirkung. Und das Gegenkonzept oder eine Form, um das ein bisschen abzuschwächen, wäre eben die Idee der Demokratisierung von Grenzen, dass gerade wenn es um die Ausgestaltung von Grenzregimen, Einreisebestimmungen, Visabestimmungen geht, dass da auch Migrantinnen und Migranten, Migrationswillige in irgendeiner Form der Mitbestimmung dabei sein können. Da gibt es auch erste zaghafte Pilotprojekte in europäischen Ländern, aber auch darüber hinaus. Zum Beispiel in der Schweiz hat man mal, als man damals vor einiger Zeit neue Einreisebestimmungen erdacht hat, auch in einem großen Konsultationsprozess versucht, NGOs mit einzubeziehen, Repräsentanten von Migrantenorganisationen, ja sogar Migrationswillige aus den wichtigsten Herkunftsländern für die Schweiz. Ähnliches hat man auch in Portugal versucht zu tun, in solchen niederschwelligen Konsultationsprozessen zumindest so etwas wie eine erste zaghafte Demokratisierung. Und dahinter steht natürlich ein wesentlich erheblicherer, würde ich sagen, demokratischer blinder Fleck in unseren Gesellschaften, weil wir haben ja nicht nur die Schwierigkeiten, dass Personen, die außerhalb des Nationalstaats sind, nicht mitbestimmen können, obwohl sie davon indirekt betroffen sind, sondern auch eine hier lebende Bevölkerung, vor allem in Wien, die hier lebt, arbeitet, Steuern zahlt, aber nicht wahlberechtigt ist. Also Demokratisierung der Grenzen kann auch im Inneren beginnen, würde ich sagen. Ich skizziere ganz am Ende des Essays, dass diese Demokratisierung als eine Form des Gegenentwurfs, auch weil ich glaube, dass wir in der aktuellen Situation nicht weiterkommen, wenn wir uns auf dieses offen-geschlossen versteifen. Ich bin weiterhin tatsächlich der Meinung, dass es auch wichtig ist, Grenzen setzen zu dürfen, auch Grenzen verteidigen zu dürfen. Blicken wir in Richtung Ukraine beispielsweise. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Aber die Frage ist immer, in welcher Form und vor allem wollen wir denn einen völkerrechtswidrigen Angriff mit der Ankunft Schutzsuchender gleichsetzen. Ich glaube, da gilt es auch stärker zu differenzieren.
Ich würde jetzt gerne eigentlich noch ewig weiterreden, aber du hast auch Lesestellen mitgebracht. Du hast es am Anfang schon erwähnt. Der Text Grenzen der Gewalt ist dein, zumindest für mich jetzt, der persönlichste, den ich bisher von dir gelesen habe, der so ein bisschen andere Einblicke auch zulässt in das, was du tust und wie es tatsächlich dich, aber auch andere betrifft, die sich mit dem Thema Flucht, Vertreibung so intensiv auseinandersetzen. Und du hast uns eine Lesestelle mitgebracht, die finde ich sehr, sehr eindringlich ist und das auch sehr gut beschreibt.
Ja. Endlich habe ich ein Buch geschrieben, das man auch vorlesen kann. Ja. Ist bei den wissenschaftlichen Büchern immer schwierig. Aber bei dem, glaube ich, geht es ganz gut. Ich werde mich bemühen. Ich möchte euch tatsächlich als erstes aus dem allerersten Kapitel des Buches vorlesen. Und das trägt den Titel »Haben wir versagt?« November 2023. Ich nehme an einem Workshop des Arbeitskreises Europa des Deutschen Fluchtforschungsnetzwerks teil. In Bonn findet das erste Aufeinandertreffen seiner Mitglieder statt. Die Vorträge plätschern dahin, man gibt sich höflich Feedback und kritisiert Verhalten. Wir besprechen die jüngste Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems und warum diese, wie allen im Raum bewusst ist, nicht funktionieren kann, warum sie weder das Schlepperwesen bekämpfen, noch das Sterben im Mittelmeer beenden wird. Wir problematisieren die Verknüpfung von Entwicklungszusammenarbeit mit Migrationsprävention und wir fragen, wie man sich dem verschärfenden Diskurs der Auslagerung von Asylverantwortlichkeit widmen soll. Schließlich kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt, Allfälliges. Eigentlich Anlass genug, sich gedanklich schon einmal ins Wochenende zu retten. Aber dann passiert etwas im akademischen Kontext Unerhörtes. Andreas, ein arrivierter, schon Mitte 60-jähriger Kollege aus den Wirtschaftswissenschaften, der zugleich erfolgreicher Unternehmer und ehemaliges Landtagsmitglied ist, spricht den Elefanten im Raum an, den keiner und keine von uns sehen will oder kann. Wo haben wir versagt? Fragt er in die Runde. Was er damit meint, warum gelingt es uns als WissenschaftlerInnen, die sich seit vielen Jahren mit Flucht und Vertreibung, mit Ankommen und Aufnahme beschäftigen, nicht der um sich greifenden Hetze, die auf Halbwahrheiten, auf Mythen, auf regelrechten Lügen über Geflüchtete fußt, etwas entgegenzusetzen? Warum klaffen der politische Diskurs über Flucht und Asyl und der Stand der Forschung dazu immer weiter auseinander, ohne dass es uns gelingt, diese Kluft zu überbrücken, ja auch nur mögliche Brücken zu skizzieren? Sind sie so undenkbar geworden? Und dann berichtet Andreas von seinen Erfahrungen an Bord des Rettungsschiffes Aquarius. Im Sommer 2016, also direkt nach der großen Fluchtbewegung, verbrachte er mehrere Wochen dort. Er hat mit einer Crew zusammengearbeitet, deren Mitglieder, Zitat, aus den Philippinen, aus Ghana, aus Russland, aus der Ukraine kamen. Und mit einem ehrenamtlichen Team aus Österreich, Deutschland, Finnland, Italien. Das zu einem Zeitpunkt, als die mediale Berichterstattung bereits vom Kurswechsel in der europäischen Migrationspolitik, vom vermeintlichen Schließen der Balkanroute und der EU-Türkei-Erklärung zur Auslagerung von Schutzsuchenden geprägt waren. Damals engagierten sich zahlreiche Freiwillige quer durch Europa in der Seenotrettung. Sie spendeten ihren Urlaub oder ließen sich, wie Andreas, von ihrer beruflichen Tätigkeit karenzieren. Auch das ist die Geschichte Europas in Zeiten der sogenannten Flüchtlingskrise. Eine Geschichte der humanitären Kontinuität und des eisernen Festhaltens an rechtsstaatlichen Prinzipien. Des sturen Bewahrens einer Haltung, die die Würde des Einzelnen und der Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Und es ist somit immer auch die Geschichte der europäischen Zivilgesellschaft, diesem Immunsystem der Demokratie, das in kaum einer anderen Region der Welt so stark, so lebendig und so vielschichtig ausgeprägt ist wie hier. Niemand opfert einfach 3 Wochen, die auch 4 oder 5 Wochen werden können, seines Lebens nur so aus Jux und Tollerei, sagt mir Andreas in einem Nachgespräch einige Wochen nach dem Treffen. Diese Menschen, sagt er, die hatten eine Motivation. Eine Motivation, die viele dieser Freiwilligen bis heute trägt und die sie so manche Mühen des Alltags durchstehen lässt. Denn so ansprechend das für manch Außenstehenden klingen mag, Abenteuerurlaub auf hoher See mit dem wohligen Gefühl, dabei noch etwas Gutes zu tun, so entbehrungsreich ist der Einsatz für die gesamte Crew, egal ob als Ehren- oder als Hauptamtlicher. Das Schiff, das für rund 400 Passagiere zugelassen war, musste zu Spitzenzeiten mehr als 700 Menschen transportieren. Und mehrere Dutzend Leichensäcke, für die es weder Lagerräume noch Kühlcontainer gab. Einer bizarr modernistischen Interpretation des Geisterschiffes aus Hollywood-Imaginationen gleich kreuzen fast alle Seenotretter immer wieder Tage oder gar wochenlang mit Leichensäcken über die Ägäis. Meist werden diese an der Vorderseite des Schiffes gelagert, wo der Fahrtwind zumindest etwas Kühlung verspricht. Mit den Körpern der Toten voran suchen die Rettungsschiffe nach einem Hafen, der sie anlanden lässt. Unser Boot, sagt Andreas, war tatsächlich voll. Übervoll. Und trotzdem wurden alle Überlebenden, auf die man noch auf dem Weg zurück ans Festland stieß, aufgenommen und manchmal eben auch die Toten, die es zu bergen galt. So auch auf Andreas letzter Fahrt, die zu seiner eindringlichsten werden sollte. Als sich die Aquarius schon auf dem Rückweg nach Italien befand, kam aus Rom per Funkspruch die Order, noch zu einer weiteren Havarie dazuzustoßen und Flüchtlinge aufzunehmen. Und selbst redend machte die Aquarius kehrt und steuerte die Unglücksstelle an. und stieß dort auf einen Ort des Grauens. Denn die Seenotretter fanden in dem gekenterten Boot zwar Dutzende Überlebende in teils sehr schlechtem gesundheitlichen Zustand, aber auch 23 Tote, die meisten von ihnen jung. 22 Frauen zwischen 16 und 30 Jahre alt und einem Mann. Die Überlebenden hingegen waren ausschließlich Männer. Das, so Andreas, ließ sich durch ein moralisches Dilemma der Bootsflüchtlinge erklären. Eines Dilemmas, das ihnen oft zum Vorwurf gemacht wird. Um die Schwächsten, und das sind vor allem die Frauen und Kinder, vermeintlich zu schützen, lässt man sie in der Mitte großer Schlauchboote Platz nehmen. Die Männer, die meist unter Androhung von Waffengewalt auf ein Boot getrieben werden, das viel zu klein für so viele Menschen ist, platzieren sich an der Außenseite, um die, die sich im Inneren befinden, von den hohen Wellen abzuschirmen. Das jedoch erweist sich als fataler Fehler. Denn durch die massive Überladung des Bootes senkt es sich gefährlich ab, nach und nach schwappt immer mehr Wasser hinein und sammelt sich in der Mitte des Schlauchbootes, wo die Passagiere keinen Halt mehr finden können. Zusätzlich muss immer wieder Treibstoff nachgefüllt werden, weil für die Entfernung von Tripolis bis Lampedusa, noch dazu mit massiver Überfracht, eine Tankladung bei weitem nicht reicht. Der Treibstoff aber, der kann durch seine Dämpfe betäubend wirken. Die Frauen in der Mitte des Bootes verlieren das Bewusstsein und sinken zu Boden, wo der Wasserstand rapide steigt. Gemischt mit Salzwasser im Bootsinneren führt das Benzin zu schweren Verätzungen und Verbrennungen. Oft können die Seenotretter schon von Weitem den beißenden Geruch wahrnehmen, der bei vielen Flüchtlingsbooten in der Luft liegt. Genau diese tödliche Kombination aus Treibstoff, Wassereintritt und rutschigem Gummiboden machte auch die von der Aquarius gefundenen Frauen chancenlos. Alle 22 von ihnen waren im Boot und nicht außerhalb dessen ertrunken. Nach der Bergung wurde den Toten auf der Aquarius der nötige Respekt gezollt, berichtet mir Andreas, obwohl das den verbleibenden Platz noch einmal stark eingeschränkt hat. Unter den Toten waren die Ehefrauen, Verlobte, Töchter oder Mütter der Überlebenden. Niemand störte sich deshalb an den Leichensäcken im Frontbereich. Alle hielten den nötigen Abstand und bemühten sich um stilles Gedenken. Und überhaupt verschwammen die Grenzen zwischen Helferinnen und Helfern und Flüchtlingen, je länger sich das Schiff auf See befand. Die meisten Geretteten halfen mit, um den Alltag an Bord gemeinsam zu bewältigen. Einzig beim Anlanden der Aquarius im sizilianischen Trapani kam es zu einem kleinen Aufruhr. Crew und Passagiere stießen auf die Unnachgiebigkeit der Behörden, die auf geordnete Abläufe bestanden. Überlebende mussten vorerst an Bord bleiben und mit ansehen, wie ihre Angehörigen in Leichensäcken abtransportiert und in schlichte Särge gelegt wurden. Dem setzten die Seenotretter ein letztes Zeichen der Menschlichkeit entgegen. In jeden der Särge legten sie eine rote Rose als Symbol für die Menschenwürde, die bis zuletzt gilt. Auch dieses Leben, das viel zu früh und gewaltsam ein Ende finden musste, sollte gezählt haben und erinnert werden. Andreas berichtet lange und atemlos davon. Er versucht uns im nüchternen akademischen Setting in Bonn nahezubringen, wie das ist, wenn man sich als gestandener Mann, erfolgreicher Unternehmer, liebender Familienvater tagelang mit 23 Leichensäcken konfrontiert sieht. Er erinnert sich an die zahllosen Schusswunden, Stiche, offenen Brüche, Verätzungen und Verbrennungen an den Körper der Toten und der gerade noch Lebenden. Und Andreas macht etwas, was sich durch das Ideal der wissenschaftlichen Distanz eigentlich verbietet. Er kämpft mit den Tränen. Er gibt seiner Trauer ob dieser Grausamkeiten, die er vor vielen Jahren bezeugen musste, Raum. Mitten im sterilen Konferenzraum der Universität Bonn, zwischen surrender PowerPoint-Präsentation und kalt gewordenem Filterkaffee, beweint er die Grenztoten Europas.
Danke dir für diese sehr eindringliche Stelle. Du selber, ich versuche da jetzt irgendwie ein bisschen dran anzuknüpfen, und da dein Text auch so persönlich ist, wage ich diesmal sowas zu fragen. Du selber stehst extrem viel in den Medien, du bist eine wahnsinnig gefragte Expertin. Ich bewundere das sehr, mit welcher Klarheit und Ruhe du Tag für Tag immer wieder die gleichen Fragen beantwortest. Und jetzt gerade nach dem Stück, das du gerade gelesen hast, muss ich sagen, ich frage mich dann sehr, sehr oft, Wie geht es dir dabei eigentlich? Du betonst ja auch selber immer, du bist als Wissenschaftlerin jetzt nicht ständig an der Front und bist dafür da, um das zu analysieren. Aber wie nah geht dir das tatsächlich? Und hast du nicht manchmal Lust, komplett auszuzucken, wenn du das Gleiche zum 100. Mal gefragt wirst? Wie gehst du damit um?
Ich merke es jetzt auch gerade, wo ich das vorgelesen habe, dass es eigentlich weniger für mich ein Grund wäre, mich abzugrenzen, sondern jetzt gerade spüre ich ganz genau, warum ich das mache, was ich mache. Also das ist, ich sage immer, das ist mein Nordstern. Ja? Wenn ich irgendwie vergesse, warum ich da, weiß ich nicht, um Mitternacht am Königlberg fahre, in irgendeiner Sendung, die eh niemand schaut, außer vielleicht die ganz Rechten, wieder irgendwas in die Kamera zu sagen, das ist der Moment und das sind die Momente, um die es geht. Und ich ziehe da eher viel Motivation daraus. Ich glaube, das ist auch zutiefst menschlich nachzuvollziehen, weil wahrscheinlich rede ich mir vielleicht ein bisschen überhöhend in der eigenen Bedeutsamkeit ein. Ich habe ja doch eine Form der Selbstwirksamkeit. Ich kann zumindest jetzt durch meine kleine Position, die ich habe, etwas zum Diskurs über Flucht und Geflüchtete beitragen. Ich kann vielleicht etwas zur Aufklärung beitragen. Ich kann mit meinen KollegInnen aus der Fluchtforschung genau dort hinzeigen, den Finger in die Wunde legen. Und ich kann aber auch für, glaube ich, wichtige Aufklärung und ja, bis zu einem gewissen Grad Versachlichung sorgen, in dem Sinne, dass diese Halbwahrheiten, Mythen und Lügen, die ich erwähnt habe, dass man denen etwas entgegenstellt. Und das kann aus meiner Sicht nur eine entsprechende Evidenz sein, die aus der Forschung genährt ist. Und dennoch glaube ich, und das teile ich schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch, wir tauschen uns hier regelmäßig aus, diesen Nordstern zu haben und diese Motivation zu haben, das ist natürlich nicht nur die Ratio, sondern das ist auch die Emotion. Und ohnehin sagt ja die neueste neurologische Forschung, diese Trennung, die wir von der Antike an haben und uns eingeredet wurde, wir könnten Emotionen und Rationalität trennen oder wir könnten ganz als nicht emotionaler Mensch da sein, das ist ja eine Chimäre. Also das stimmt ja einfach nicht. Wir sind immer in der Gesamtheit als Mensch und somit auch mit unseren Emotionen da. Und übrigens, die Emotionen werden nicht im Herz generiert, sondern entstehen auch im Kopf. Also das alleine finde ich irgendwie so schwierig, dass das immer gesagt wird. Und vor allem mir helfen solche Stellen dann auch ganz klar. Ich habe auch immer gefragt, wie kannst du so ruhig bleiben, wenn dir, weiß ich nicht, ein Wilimski gegenüber sitzt und dich da anspuckt in seinem ganzen Ressentiment und Echauffieren und so weiter. Aber ich denke mir dann immer, ja, ich meine, wenn Menschen sowas durchstehen können, werde ich irgendeine Stunde lang dem irgendwie ruhig und gelassen gegenüber sitzen. Weil ich meine, das ist auch alles Teil der menschlichen Erfahrung. Und ich glaube, man macht sich dann auch selber im positiven Sinne ein bisschen kleiner und unwichtiger. Also ich glaube, da ist tatsächlich die ganze Mühe und Last und die ganze Gefahr und das Risiko. Aber das, was wir hier tun, das größte Risiko, das sein könnte, finde ich, indem man sich öffentlich positioniert, ist, dass man ein bisschen von gewissen Seiten ja einen auf den Deckel kriegt. Aber was ist das für ein Risiko verglichen mit dieser Stelle, die ich jetzt vorgelesen habe? Ich finde, das ist auch wichtig, um die Dinge im positiven Sinne zu relativieren, aber um sich auch vor Augen zu führen, nicht nur die Privilegien, die wir alle haben, ist eh klar, ja, davon reden wir ja zum Glück mehr, sondern ich glaube schon auch die Verantwortung, die wir alle haben. Ohnehin in deutschsprachigen Ländern noch eine besonders starke historische Verantwortung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention aus den Irren und Wirrungen der beiden Weltkriege hervorgegangen ist und es zuallererst auch Menschen waren, die aus Deutschland und Österreich geflohen sind und die Schutz erhalten sollten und ihn nicht erhalten haben und vor verschlossenen Toren standen oder aber sogar in Flüchtlingsschiffen, die schon in die USA gekommen waren, wieder zurückgeschickt wurden nach Europa in einen sicheren Tod. Da gibt es einige Beispiele von Flüchtlingsschiffen voller jüdischer Flüchtlinge. Das alleine, glaube ich, sollte uns Mahnmal sein. Aber auch Verantwortung jetzt, wie gesagt, es ist europäisches Steuergeld, das diese Grenzregime mitfinanziert und aufrechterhält. Und es ist natürlich europäische Politik, zu der wir alle als der Souverän in einer Demokratie beitragen. Das finde ich wesentlich. Und für mich und ich hoffe auch tatsächlich für den einen oder die andere Leserin, dass es nicht nur eine bedrückende Stelle ist, ich fürchte, es sind noch einige weitere im Buch, sondern dass es auch eine Form der Motivation sein kann und der Bewusstmachung für die eigene Verantwortung, ja auch vielleicht ein Impetus, diese Verantwortung stärker wahrzunehmen.
Das leitet mich tatsächlich sehr sehr gut über zu meiner nächsten Frage, was du jetzt gerade erzählt hast. Weil du hast das in dem Stück, das du gelesen hast, kommt es auch einmal vor, dass die Zivilgesellschaft gerade in Ländern wie Österreich einfach eine wahnsinnig wichtige Säule ist, tatsächlich für die Demokratie. Du hast jetzt in diesem Buch mit sehr, sehr vielen VertreterInnen dieser Zivilgesellschaft in verschiedensten Positionen gesprochen. Nach vielen Jahren, die du das jetzt schon tust und immer wieder mit diesen Menschen redest, wie ist denn dein Befund, wie geht es der Zivilgesellschaft gerade tatsächlich?
Also ich bin ja einerseits auch Teil der Zivilgesellschaft, eigentlich sind das eh alle, ob wir es aktiv oder nicht aktiv betreiben, aber wir sind alle auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und insofern kann man sich dann aussuchen, wie aktiv man das lebt oder nicht. Also was ich so spannend gefunden habe, ich meine, für mich war es ja, das war ja wenig überraschend, weil ich ja viel im Austausch bin und mir das auch sehr wichtig ist, immer auch mit Praktikerinnen und Praktikern zu sprechen. Also ich komme mal aus der Theorie, aber ich lerne unglaublich viel von Menschen, die tatsächlich Integrationsarbeit leisten, ob das haupt- oder ehrenamtlich ist, ja, die tatsächlich Flüchtlingen Deutschkurse geben, die tatsächlich auch wissen, worauf es ankommt. Und da nehme ich ja wahr, dass die überhaupt nicht von Naivität oder Blauäugigkeit, nicht einmal von irgendeinem Gutmenschen Menschentum getrieben sind, weil die allermeisten Flüchtlingshelferinnen und Helfer sind auch übrigens einige Protagonistinnen des Buches heute hier, die sagen eigentlich sehr klar, Integrationsarbeit, das ist knochenharte Arbeit, da geht es viel um Struktur, da geht es viel auch um, ja, bis zu einem gewissen Grad Kontrolle irgendwie. Gerade jene, die mit minderjährigen Geflüchteten gearbeitet haben, haben gesagt, da muss man ganz klar disziplinieren im Sinne von Struktur vorgeben, weil das sind Menschen, die das oft in diesem kurzen, jungen Leben, das sie hatten, nie erfahren haben und das aber Halt gibt, das Stabilität gibt in einem Leben, das bis zur Ankunft in Österreich von absoluter Instabilität gekennzeichnet war. Ich nehme da kaum eine Naivität wahr, wie gesagt, sondern ich nehme sehr, sehr viel Realismus und Pragmatismus wahr. Und dieser Pragmatismus ist auch etwas, jetzt muss ich doch politisch werden mit Blick auf die kommenden Nationalratswahlen, die Menschen, nicht nur in Österreich, sondern international gesprochen, die sich im Bereich der Menschenrechte und vor allem auch im Bereich des Asylrechts für wirklich gar nicht für Veränderungen, sondern mittlerweile für die Aufrechterhaltung des Status quo und fürs Aufrechterhalten beispielsweise der Genfer Flüchtlingskonvention einsetzen, das sind unglaubliche Pragmatiker. Da geht es nie um Befindlichkeiten, da geht es nie um irgendwelche Debatten oder Identitäten oder irgendwas, da geht es rein um eine knallharte Realität. Und deshalb finde ich auch diese Zuschreibung von außen, die da manchmal kommt, das wären Menschen, die hätten the head in the clouds und wären von Naivität getrieben, finde ich absolut falsch und ist nicht meine Wahrnehmung. Im Gegenteil. Ich persönlich als jemand, der aus der Wissenschaft kommt und jetzt nicht diese harte Integrationsarbeit macht, schätze den Austausch sehr, weil ich auch sehr viel lerne dadurch. Also ich lerne einfach auch, wie denn wirklich Integration funktioniert, ob diese Integrationsmodelle, die wir uns anhand empirisch erhobener Daten ausdenken, ob die auch wirklich in der Realität verifiziert werden können. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich Vorträge halte vor Organisationen oder Vereinen und die sagen, ja, genau das, was Sie sagen, das ist wirklich bei uns auch so. Und dann denke ich, ja, wir haben eh halbwegs gut gelegen mit unserer Erhebungsmethode, wenn das ein ähnliches Ergebnis bringt. Und das schätze ich sehr. Gleichwohl muss ich sagen, die Zivilgesellschaft in Österreich hat ja noch gar nicht so lange Geschichte, weil vor Hamburger Au und so weiter gab es ja das quasi gar nicht. Und dann mit einigen wichtigen Leuchtturmmomenten in der Geschichte der Zweiten Republik haben auch die Österreicher verstanden, man muss nicht immer nach oben ducken, wie Freda Meissner-Blau das genannt hat. Man kann auch einmal aufstehen und Farbe bekennen und man kann auch einmal sozusagen den vermeintlich Mächtigen das hinsagen. Und übrigens hat das dann in der Geschichte gut funktioniert. Jetzt muss ich doch ein bisschen auch Werbung für mein zweites Buch machen, weil da skizziere ich das dann ein bisschen genauer. Das hat dann in der Geschichte gut funktioniert, wenn man breite Allianzen gründen und finden konnte. Das hat nicht dann funktioniert, wenn man in der engen eigenen Blase geblieben ist, mit allen, wo wir genau die gleiche Sprache sprechen, uns genau verstehen und mit allem 100% d'accord sind. Nein, da haben die Ökoaktivisten sich mit der katholischen Kirche zusammengetan, mit den Bürgerlichen und mit den Kommunisten und so weiter. Und genau dann war der zivilgesellschaftliche Protest nicht nur in Österreich, sondern generell erfolgreich. Also ich glaube, das kann man gerade auch mit Blick auf dieses Thema erkennen, wiewohl ich schon wahrnehme, dass ja der Großteil der Österreicher, selbst die, die sagen, wisst was, überlegen wir uns das noch einmal irgendwie mit, weiß ich nicht, Asyl und braucht es das so und vielleicht andere Asylregeln. Niemand, glaube ich, will das. Niemand will, dass Europa ein Kontinent ist, das auf einem Fundament von Toten gebaut ist, das von einem Gürtel der Gewalt gesäumt ist. Das will niemand, glaube ich. Und das, finde ich, könnte so vielleicht der Minimalkonsens sein, von dem man wegstarten kann. da glaube ich schon, dass wir noch zu einer großen Mehrheit in dieser Bevölkerung kommen.
Das eine ist jetzt natürlich die, ich nenne es mal so, Zivilbevölkerung, die sehr aktiv ist, die sich auch sehr bewusst einbringt. Aber natürlich gibt es auch eine Zivilbevölkerung, die sich dessen vielleicht nicht so bewusst ist, zum einen, dass es diese Möglichkeiten gibt oder die, ich sage jetzt mal, du schreibst ja auch davon, von Menschen, die in Grenzgebieten wohnen, für die sich, glaube ich, die Frage nochmal ganz anders stellt, dieses zivilgesellschaftlichen Engagements oder ob sie das überhaupt tun oder die sind ganz anders konfrontiert damit. Also das heißt jetzt zum Beispiel gerade im Burgenland, wo du herkommst, da gibt es einfach große Grenzgebiete. Wie stellt sich denn aus deiner Erfahrung und aus deinen Gesprächen für diese Menschen die Frage der Grenze eigentlich da? Was ist für die Grenze in Wirklichkeit?
Ich glaube, es ist Zeit für meine zweite Lesestelle.
Ja, das glaube ich auch.
Ich habe jetzt nämlich, um das ein bisschen zu kontrastieren, und das ist eine besonders persönliche Stelle, weil da kehre ich auch zu meinen eigenen Wurzeln und vielleicht auch zu meiner ureigensten Grenze zurück. Ich habe in dem Buch ja nicht nur mit sozusagen der einen Seite der Republik, also den Flüchtlingshelfern, jenen, die sich für Aufrechterhaltung von Asylstandards etc. einsetzen, gesprochen, sondern auch mit Grenzpolizisten, nämlich mit Grenzpolizisten, mit denen ich gemeinsam in der Schule war, was ganz besonders interessant geworden ist. Und diese, die Augen leuchten jetzt schon. Und diese Passage möchte ich jetzt gerne zum Abschluss noch vorlesen, weil ich die besonders eindringlich finde. Das stammt aus dem Kapitel 4, Grenzgänge. An einem stürmischen Februartag bin ich mit Chefinspektor Johannes Ganster und seinem Team der Polizeistation Nickelsdorf verabredet. Sein Stellvertreter, Bezirksinspektor Gerald Gerry Thüringer, holt mich vom Bahnhof ab. Wir kennen uns seit Kindheitstagen, stammen wir doch aus demselben Dorf und sind in etwa gleich alt. Der Gerry ist aber 2 Jahre älter, das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Im Polizeivan fahren wir direkt an die Grenze, wo die Polizeistation in Containern untergebracht ist, mit danebenliegenden Registrierungs- und Unterbringungseinheiten für Asylwerbende, die von der ungarischen Seite übertreten. Heute seien diese aber leer, erklärt mir Gerry, der letzte Aufgriff, der liege schon einige Tage zurück. Während der Fahrt lasse ich den Blick über das flache Land schweifen. Die Weite der pannonischen Tiefebene ist mir vertraut, bin ich doch in unmittelbarer Nähe aufgewachsen, habe Kindheit und Jugend dort verbracht. Kilometerweit in die Ferne blicken zu können, ohne dass einem schroffe Bergfelsen oder hügelige Landschaften, wie überall sonst in Österreich, die Sicht versperren, das macht das nördliche Burgenland einzigartig und hat mir, neben vielen anderen Dingen, wohl auch einen gewissen Freiheitsdrang mitgegeben. In Innsbruck, einer von pittoresken Bergwänden umgebenen Stadt, da fühle ich mich eingesperrt. Unmittelbar stellt sich ein klaustrophobisches Gefühl ein. In Pannonien dagegen, da können die Gedanken ziehen, ohne dass sich ihnen etwas in den Weg stellt. Die grüne Grenze von Ungarn ins benachbarte Burgenland ist deshalb weitaus leichter zu passieren als ein Bergkamm. Und gleichzeitig sind Grenzgänger und Grenzgängerinnen in dieser Tiefebene auch viel besser sichtbar. Das hat Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei und des Bundesheeres, die dazu abbestellt sind, Migrantinnen und Migranten aufzugreifen, bevor sie die umliegenden Dörfer erreichen. Für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei das wichtig, erklärt mir Gerry, selbst wenn von den meisten Fremden keine direkte Gefahr ausgehe. Sie würden sich davor hüten, direkt nach Ankunft in Österreich, nämlich endlich in Österreich, eine Straftat zu begehen. Dennoch wird einem in der Weite der Tiefebene bewusst, wie die Grenznähe die lokale Bevölkerung prägt. Man fühlt sich freier und weniger beengt, aber auch weniger geschützt und abgeschirmt. Die fehlende Einhegung kann auch ein Gefühl des Ausgesetztseins mit sich bringen. Offen in sämtliche Himmelsrichtungen ist da nichts, hinter dem man sich verschanzen kann, nichts, das im Fall der Fälle zwischen einem Angreifer und einem selbst stünde. Obwohl, wie mich Chefinspektor Ganster hinweist, es auch hier Wälder, Dickichte, bewirtschaftete Felder gibt, in denen sich die Migranten verstecken können. Und dann habe man keine Chance mehr, sagt er, sie zu finden. Seine Schilderung, die erzeugt bei mir innere Bilder einer wilden Verfolgungsjagd durch meterhohe Maisstauden, wie man sie aus Hollywood-Actionfilmen kennt. Hannes, wie ich ihn nennen darf, korrigiert mich aber sofort. Gerade die fehlende Action und die große Monotonie der fremden polizeilichen Arbeit erschweren das Finden von Nachwuchs in diesem Bereich. Im urbanen Raum, da gibt es Delikte wie Bankraub und Drogenhandel, hier aber sei deutlich weniger los. Überhaupt fällt während meiner Gespräche mit Hannes und mit Gerry kein einziges Mal das Wort Kontrollverlust. Beide betonen, dass geregelte Abläufe und das unbedingte Einhalten des Prozederes im Vordergrund stehen. Jeder Ankommende wird versorgt, fotografiert, in der Datenbank abgeglichen, um Dublin-Fälle, also Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land aufgegriffen worden waren, herauszufiltern. Nur maximal 48 Stunden dürfen Asylwerbende angehalten werden, bis sie in ein Erstaufnahmezentrum kommen. Und das bringt die Beamten zu Spitzenzeiten, wenn mehrere Dutzend gleichzeitig registriert werden müssen, an ihre Belastungsgrenze. Manchmal sogar darüber hinaus. Was gerne diffus als das System bezeichnet wird, ist im Jahr 2022, als nach dem Corona-bedingten Rückstau wieder mehr Wanderbewegungen nach Europa zu verzeichnen waren, kurz vor dem Zusammenbruch gestanden. Und gerade die Politik war zum damaligen Zeitpunkt, so sagt Gerry, ziemlich kleinlaut. Von den Medien wurde wenig bis gar nichts berichtet. Tatsächlich überholte 2022 schon allein zahlenmäßig das vermeintliche Rekordjahr 2015 die vielen ukrainischen Vertriebenen, die ebenfalls versorgt werden mussten, noch gar nicht mit einberechnet. Das Management dieser Krise, die sich aber viel weniger in das kollektive Gedächtnis eingeschrieben hat als 2015, das sich ja, wie Politiker sämtlicher Couleurs gerne versichern, nicht mehr wiederholen darf, dieses Management oblag allein den Grenzpolizisten. Einschließlich zahlloser zeitraubender Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Toastbrot palettenweise zu bestellen. Da gäbe es niemand anderen, der das mache, der das für sie erledige, sagt Gerry achselzuckend. Was er und sein Vorgesetzter erzählen, das klingt eher nach Bürokratie als nach Wildem Osten, nach Ordnung statt Chaos, nach Kontrolle statt Krise. Und tatsächlich ist man stolz darauf, auch bei Rekordzahlen immer und bedingungslos die vorgegebenen, nämlich die rechtsstaatlichen Abläufe eingehalten zu haben. Kein einziger Migrant, der unregistriert die Polizeistation Nickelsdorf verließ. Und das lässt Gerry zu der Aussage hinreißen: Heute kann ich sagen, wir haben die Flüchtlingskrise geschafft. Wir haben das geschafft, sagt er nicht ohne Stolz. Keiner der beiden negiert die hohe Belastung und die Kapazitätsgrenzen, an die man gestoßen sei. Das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein oder Sisyphus-Arbeit zu leisten, weil der Strom an Ankommenden nicht und nicht versiegen will. Und dennoch, vom Grenzchaos, das die Politik gerne und oft hervorbeschwört, um ihr dienliche Narrative zu befeuern, spricht hier niemand. So sinnstiftend die Polizisten ihre tägliche Arbeit empfinden, so sehr sind sie sich ihrer Einschränkungen bewusst. Als Exekutive könne man im Grunde nur Symptombekämpfung betreiben. Grenzzäune wie auch Polizeikontrollen mögen zwar die Zahl der Ankünfte ein wenig eindämmen, erklärt mir Gerry, solange aber die Fluchtursachen weiter bestünden, kämen auch immer Menschen. Ja, das ist eine Wahrheit, von der Migrationsforschung empirisch belegt und von den Praktikern an der Grenze nüchtern ausgesprochen, die in Politik und Öffentlichkeit doch nicht verfangen mag. Da gibt man sich weiterhin der Chimäre einer vollständigen Abschottung hin, die weder möglich noch sinnvoll ist. Dass die Festung Europa ein Luftschloss ist, wissen sogar und vor allem die, die sie im Anlassfall verteidigen müssten.
Danke dir. Das Burgenland, von dem du da jetzt gerade erzählt hast, ist eine Gegend, die ja historisch gesehen schon viele Bewegungen von Vertriebenen gesehen hat, irgendwie auch wenn man in den Zweiten Weltkrieg zurückdenkt, also das eigentlich gewohnt sein müsste, wenn man jetzt das mal ein bisschen plakativ sagen will. Das, was du gerade beschreibst, das klingt sehr, also von Seiten dieser Grenzpolizisten sehr klar, sehr geordnet. Natürlich kommt man an Grenzen, aber eigentlich schafft man alles. Trotzdem sticht irgendwie so heraus, dass am Anfang der Satz fällt, das ist wichtig für das Sicherheitsbedürfnis oder das, die Sicherheit der Bürger dass die das, und Bürgerinnen, dass die das fühlen. Das ist am Ende doch wieder das, worum es geht in Wirklichkeit, oder? Und warum fühlt sich dort überhaupt jemand unsicher, wenn eigentlich alles in so geregelten Bahnen läuft, frage ich mich gerade.
Das ist mal wieder, danke für die Frage, eine paradoxe Situation. Ja, sobald ich einen Zaun, eine Mauer, vielleicht sogar eine Festung errichte, suggeriere ich natürlich jenen, die innerhalb dieser Mauern stehen, dass das, was außerhalb ist, bedrohlich sein muss. Sonst bräuchte ich ja keine Mauer, die die jenseits dieser Mauer fernhält. Also das heißt, man bestätigt und bestärkt eigentlich genau dieses Gefühl, dass das, was außerhalb ist, weggehalten werden muss, dass davon Gefahr ausgeht. Durch diesen Mauernbau natürlich noch verstärkt auch durch die diskursive Aufmunitionierung und Abschottung, die damit einhergeht. Das ist sicherlich ein ganz, ganz starker Effekt. Und ich habe das auch anhand der Interviews mit einer weiteren wichtigen Gruppe für diesen Essay wahrgenommen, nämlich mit jungen ehemaligen Grundwehrdienern. Also junge Männer, die ihren Heerdienst abgeleistet haben, indem sie im Einsatz waren im Grenzgebiet. Mittlerweile übrigens setzt man dort ganz junge Grundwehrdiener nicht mehr, zumindest nicht mehr alleine ein. Aber damals waren das 17-, 18-jährige Burschen, die tatsächlich mit genau diesen Bildern im Kopf, die ihnen halt aus den Medien vermittelt wurden, hingekommen sind. Die hatten tatsächlich Angst, und das ist auch ein Zitat aus dem Buch, hat mir ein junger Grundwehrdiener gesagt, da kommen jetzt Horden brauner, muskulöser Männer auf uns zu und wir müssen die aufgreifen und wir müssen uns denen entgegenstellen, weil da kommt ja dieser Grenzsturm. Und mit diesen Bildern im Kopf haben die dort Dienst geschoben, vor allem auch in der Nacht natürlich. Man kennt die Gegend auch nicht, weil man kommt wo ganz anders her in Österreich. Man ist auf sich alleine gestellt. Man hat zwar ein Gewehr, aber natürlich hat man davor auch Angst, das zu zücken. Man fürchtet sich. Und was dann passiert ist, dann kam es zu den ersten Aufgriffen von, mittlerweile heißt es Schutz- und hilfsbedürftigen Fremden. Und dann haben diese jungen Burschen, 17, 18, 19-jährige österreichische Staatsbürger, die Erfahrung gemacht, dass sie 17, 19, 18-jährigen afghanischen Burschen gegenüberstanden, die nur mit Crocs bekleidet bei Minusgraden über die Balkanroute gekommen waren, zitternd, frierend und sich im Regen auf die Regenpfützen gestürzt haben, um darin ihren Durst zu stillen. Das hat mir einer der Grundwehrdiener geschildert. Und da war natürlich ein absoluter Reality-Check in dem Moment. Der hat überhaupt nicht gewusst, wie ihm geschieht, weil wo waren denn diese muskulösen Horden an braunen und schwarzen Männern, die ihn überrennen? Im Gegenteil, es war eher so, hat er mir berichtet, dass sich die Aufgegriffenen gefürchtet haben. Und das hat dann interessanterweise zu zarten Pflanzen des Widerstandes geführt. Das ist ja auch eine Form, wie Grenzen und Grenzgewalt nach innen ausgreift, dass sie eine Gegenbewegung provoziert. Diesen jungen Grundwehrdienern wurde zum Beispiel gesagt, unter keinen Umständen dürft ihr aufgegriffene Fremde in euer Zelt dort hineinlassen, das geht nicht. Und dann waren die so ausgehungert und so erfroren, diese aufgegriffenen jungen Afghanen, dass die Grundwehrdiener sie sehr wohl an den Elektroherd dort gelassen haben und ihnen sehr wohl aus der eigenen Trinkflasche was zu trinken gegeben haben. Weil ich glaube, in dem Moment war halt die Humanität, die Menschlichkeit, die sie da gespürt haben und die sie auch leben wollten, dringlicher als die dienstlichen Vorgaben. Das fand ich einen sehr schönen Moment, vor allem von jenen, die sich davor überhaupt nicht mit der Thematik befasst hatten. Die hatten keine Motivation, sich irgendwie in diesem ganzen Flüchtlingsasyldebatte einzulesen. Die wollten halt einfach diese 6 Monate darunter spielen und dann möglichst rasch studieren gehen oder was auch immer danach anstand in ihrem Leben. Und dann waren sie plötzlich mit der Realität der Grenzen konfrontiert und haben wahrgenommen, vielleicht ist es auch nicht ganz so, wie es in der politmedialen Debatte oft abgebildet ist, sondern vielleicht ist da bei allen trennenden und bei allen absolut divergierenden Lebensrealitäten auch etwas, was uns verbindet, etwas Gemeinsames. In dem Fall war es, die sind eigentlich so wie wir, und gleichzeitig aber auch ganz massiv vor Augen geführt bekommen, welches Glück das dann ist, diesseits der Grenze geboren zu sein und diesseits der Grenze stehen zu können.
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes abschließendes Beispiel, dass wir hier so langsam zum Schluss kommen, damit wir auch nicht alles verraten, was im Buch passiert. Es soll ja auch noch erworben werden und du willst nachher noch ein bisschen signieren. Eine wirklich jetzt abschließende Frage, weil du hattest das ganz am Anfang erwähnt, quasi, also Gefühle entstehen ja nicht, wie man immer glaubt, im Herzen, sondern im Kopf. Ich versteige mich jetzt mal zu der bisschen pathetischen Aussage, wahrscheinlich entstehen Grenzen auch im Kopf auf eine gewisse Art und Weise. Gibt es für dich ganz zum Abschluss irgendwie, wie soll ich sagen, Wünsche, Visionen, die du hast, was Grenzen angeht, was die sein können, sein sollen, weil du ja auch am Anfang betont hast, es geht ja nicht darum, sie komplett abzuschaffen, sondern um was anderes, um eine Demokratisierung von Grenzen. Gibt es einen Abschlusswunsch oder was du uns noch mitgeben magst am Ende dieses Abends?
Auch aus der eigenen Erfahrung, weil ich ja, wie gesagt, in einem Grenzgebiet aufgewachsen bin, eigentlich sind Grenzgebiete auch historisch gesprochen Orte der Begegnung und des Austausches. Also da geht es schon auch darum, mit dem, das ja zu Beginn anders ist und fremd ist, in Kontakt zu treten, um es erstens ein bisschen weniger fremd und anders zu machen, aber auch um was zu lernen und nicht nur im eigenen Sud zu braten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und die Demokratisierung der Grenzen, diese Durchlässigkeit bis zu einem gewissen Grad, die kann natürlich dabei helfen, diesen Austausch zu fördern. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass gerade auch in Gesamteuropa diese Grenzregionen ja immer sehr heftig umstrittene Regionen waren, nicht nur in Österreich, wir können an viele Grenzregionen denken, aber genau dort sich auch sehr häufig eine ganz eigene Form der Kultur etablieren konnte. Das ganz was Eigenes, was nur durch das Zusammentreffen von zwei oder mehreren Kulturen, Realitäten, ethnischen Zugehörigkeiten, Sprachen und so weiter entstehen konnte. Ich glaube, Europa als Kontinent ist da eigentlich ein gutes Vorbild. Auch Österreich, ja, wenn wir auch weiter zurückgehen in die Geschichte, könnte da Vorbild sein. Und es geht da gar nicht darum, die Grenzen abzuschaffen, wie zu sagen, sondern sie mehr zu Orten der Begegnung zu machen, zu Orten des Austausches. Dazu müssen sie zuerst einmal entmilitarisiert werden. Zuerst einmal müssen sie zu Räumen wieder des Rechts und der Rechtsstaatlichkeit werden. Auch das ist ein großes Thema. Und dann aber gilt es auch, demokratische Formen der Beteiligung und der Mitbestimmung zu schaffen. Dass das geht, das skizziere ich ganz am Ende des Buches. Und es ist vielleicht so ein hehrer Wunsch jetzt, gerade in dem Wahljahr, dass wir zumindest sowohl in den Grenzregionen als auch im Miteinander zu mehr Austausch und zu mehr Interaktion kommen.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, wie immer, wenn ich mit dir ein Gespräch führen darf, ist das sehr erhellend. Ich bedanke mich bei allen, die da waren und zugehört haben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt.